Herbert Lewandowski wurde 1896 als Sohn des Fabrikanten Jakob Lewandowski und seiner Ehefrau Caroline, geborene Mecker, in Kassel geboren. Nach Schulzeit am Friedrichsgymnasium, Germanistikstudium in Berlin und Bonn verließ er 1923 der erhofften kulturellen Freiheit wegen das Deutsche Reich und wanderte in die Niederlande aus. In Utrecht gründete er eine Buchhandlung und betrieb seinen 1922 in Berlin übernommenen Pfeil-Verlag von Holland aus. Er engagierte sich in der Weltliga für Sexualreform, an deren Kongressen er in Wien und Brünn teilnahm. Der Nazistaat beschlagnahmte 1935 seinen Berliner Verlag und raubte ihm damit Besitz und Einkommen. 1937 verließ er Holland, zog nach Paris und überlebte dort als Briefmarkenhändler. 1940 zog er die drohende Deportation durch die deutsche Besatzung vor Augen, zunächst nach Lyon ins freie Frankreich, von dort in die Schweiz, wo er bis zu seinem Lebensende am 4. März 1996 in Genf blieb. Lewandowskis umfangreiches literarisches Werk entstand nach dem Zweiten Weltkrieg. Leben und Werke bedeutender Dichter, Künstler, Musiker und Philosophen des 19. Jahrhunderts recherchierte er gründlich und erzählte dies neu und unterhaltsam unter dem Titel Genie und Eros. In dem dritten Band mit dem Untertitel Eros der Gegenwart setzte er im Jahre 1952 noch wenig oder im deutschen Sprachraum unbekannten Zeitgenossen wie Ivan Goll und Anne Frank ein ehrendes Gedenken. Auf den erwarteten Einwand, dass er nur Unbekannte aufführe, antwortete er mit einem Wort d'Alembert. Im Pantheon der Kunst sind viele Tote, die unbekannt waren während ihres Lebens, und einige Lebende, die nach ihrem Tode wieder hinausgeworfen wurden. Die Mehrzahl der Galerie seiner Freunde, wie er sie nennt, gehörte zu jenem Menschenkreis, der durch viele Länder gewandert ist, entwurzelt oder gar verfolgt, so schrieb er im Vorwort. Diesen Menschen blieb nichts anderes übrig, als sich nach dem Worte eines unserer Genies in ihrem Werk eine neue Heimat zu schaffen. To ergon metres kai tafos, das Werk sei dir Heimat und Grab. Und im Vorwort abschließend zitiert er Goethe: Wer nicht die Welt in seinen Freunden sucht, verdient nicht, dass die Welt von ihm erfahre. Einer aus dieser Galerie war Kurt Finkenstein, den Lewandowski als Soldat im Weltkrieg 1916 kennenlernte. Was er über ihn schrieb, lese ich jetzt. Kurt Finkenstein. Sommer 1916, ein Café in Monastir in der Hauptstraße, die damals, wenn ich nicht irre, Ulica Prinz Boris hieß. Den ganzen Tag hat die Sonne mit furchtbarer Glut auf die weißen Häuser in der Talmulde gebrannt. Überall waren die Fensterläden geschlossen. Niemand wagte sich auf die Straße hinaus, der nicht unbedingt draußen zu tun hatte. Nun nähert sich die Stunde der Abendkühle. Der Stundenruf des Muezzins schallt vom Minarett einer nahen Moschee herüber. In der Straße wird es lebendig, aus allen Häusern kommen die Menschen hervor. Und welch ein buntes Bild bietet das Café. Da sitzen die griechischen Händler und schachern miteinander, ihre Äuglein funkeln schlau. Hier sind es nicht die Juden, die als die gerissensten Kaufleute gelten, sondern die Griechen und vielleicht noch die Armenier. Manche Männer haben Turbane auf dem Kopf, andere tragen den türkischen Fes. Und zwischen all den Orientalen sitzen auch ein paar deutsche Soldaten. Dort ein außergewöhnlich kräftiger, hochgewachsener Kanonier und neben ihm ein mittelgroßer, schmächtiger Trainsoldat. Beide haben grüne Drillichanzüge an, jene etwas primitive Uniform, welche die deutsche Militärverwaltung den Truppen in der subtropischen Zone geliefert hat. Nur durch blinkende Knöpfe unterscheidet sich dieses Kostüm von der Stallkleidung, welche die Mannschaften in Friedenszeiten in den Ställen tragen. Auf dem Kopfe haben sie die üblichen runden Schirmmützen, an denen hinten ein grüner Lappen befestigt ist, um die Nacken gegen die Glut der Sonnenstrahlen zu schützen. Kanonier Finkenstein zitiert einen Vers von René Schickele: Herrscher bleibt das Tier über die Welt, bis nicht kampflos Mensch zu Mensch sich stellt. Wunderschön und sehr treffend, urteilt sein Kamerad Lewandowski, damals Führer eines Trainkommandos beim Feldlazarett in Monastir und in den Listen als gefreiter Lewandowski geführt. Zwei bisher unverstandene Pazifisten haben sich hier in Monastir gefunden und gießen die ganze Schale ihres glühenden Zorns und Hasses gegen den Krieg aus, ohne sich durch etliche Eisportionen auch geistig etwas abkühlen zu lassen. Finkenstein berichtet, dass sein Freund Schickele, Autor der Gedichtbände Weiß und Rot, Elsässischer Sommer und Mein Herz, mein Land, sowie des Prosabandes Schreie auf dem Boulevard, seine pazifistische Politik jetzt von der Schweiz aus mit der Zeitschrift Die Weißen Blätter fortsetzt. Pazifistische Zeitschrift? Fragt sein Kamerad erstaunt. Gibt es denn so etwas? In der Schweiz in Massen. Dort erscheint auch die Zeitschrift Demain. Aber auch in Deutschland haben wir eine solche Zeitschrift, Pfämpfers Aktion. Ich bringe Ihnen nächstens ein paar Hefte mit. Und die beiden Freunde überlegen, wie man dem abscheulichen Kriege ein Ende machen könnte. Man sollte Tolstois billige Broschüre Besinnet euch an alle Frontsoldaten schicken, schlägt Finkenstein vor. Das würde dem Kriege sofort ein Ende machen. Sein Gefährte ist trotz seiner nur 20 Jahre etwas skeptisch. Aber Finkensteins Worte tönen ihm wie Musik. Seine profunde Kenntnis der französischen Literatur setzt ihn in Erstaunen. Seine gefestigte Weltanschauung lockt sein anlehnungsbedürftiges Gemüt. Wir wollen immer Freunde sein, immer treu zusammenhalten, sagt er. Und streckt Finkenstein die Hand über den Tisch. Der Monastierer Sommer ist vorübergegangen, der Trainsoldat ist schließlich krank geworden. Malaria, Leberschwellung, Furunkel. Er hat einsam in einer armseligen Lehmhütte auf dem Strohlager gelegen, aber jeden Abend ist treulich und zuverlässig Kamerad Finkenstein gekommen und hat ihn geistig und materiell gelabt, wie Weiland Walt Whitman die Kranken und Verwundeten des Sezessionskrieges. Dann ist der Führer des Trainkommandos abgesetzt und nach Nordbulgarien verschickt worden. Nun muss eine fleißige Korrespondenz den Kontakt zwischen den Freunden aufrechterhalten. Finkenstein hat inzwischen tüchtig den Pegasus geritten und drei Zyklen verfasst, die er Tanz um Gott, Tanz um die Liebe, Tanz um die Freiheit betitelt. Von der umfangreichen Korrespondenz zwischen Finkenstein und mir ist ein einziger Brief Finkensteins in eine Handschriftensammlung geraten, die mein Bruder Hans sich anlegte und die ich nach dem Zweiten Weltkrieg während einer Hollandreise auf einem Dachboden wiederfand. Auch dieses andere auf so abenteuerliche Weise der Vernichtung entgangene Dokument möchte ich hier zitieren. Metz, den 8. Mai 1917. Mai, lieber Lewandowski, Mai, Blüten, Sonne und flimmendes Licht, prangende bunte Wiesen und duftende Sträucher, springende Fontänen, Frühlingsmädchen in hellen Kleidern und leichten Hüten, Liebe, Leben und Glückseligkeit. Mai, mein Lieber, und die Geliebte, die schöne Heimat, die Freunde und lieben kleinen Mädchen, die alten winkligen Ateliers, die heimlichen unbekannten Gassen, die grüne duftende Mosel und am Hang aller Hügel den blühenden Wein. Und doch Krieg, Verwüstung, Hass und Not, Gasbomben, Handgranaten und Tankwagen, doch blindgeschossene Krüppel, Leichen, Leichen. Lewandowski, lieber, guter, was soll ich Ihnen wohl sagen? Ich habe Sie nicht vergessen und denke gerne manchmal an Sie. Tun Sie desgleichen, Ihr Kurt Finkenstein. Kurt Finkenstein hatte seinen jüdisch klingenden Namen seltsamerweise von seinem arischen Vater geerbt, der in Metz als deutscher Offizier lebte. Vielleicht war es verarmter Adel, der sich ursprünglich nach seiner Burg benannt, aber schließlich das von abgelegt hatte. Seine Mutter allerdings war Jüdin. Obwohl Finkenstein seine Heimat, das Elsass, sehr liebte, entschloss er sich doch nach dem Ersten Weltkrieg in Deutschland zu bleiben. Ein Entschluss, der für sein Leben die furchtbarste Auswirkung haben sollte. Nichts ist so illusorisch wie der Dank des Vaterlandes, das viel eher wie mörikes Bauern Stank statt Dank gibt. Und dass dies ganz besonders für Deutschland gilt, kann man bei Goethe und Hölderlin nachlesen, von Heine zu schweigen. Die Verbindung mit den Kreisen um Schickerle und Pfemfert, die nach dem Kriege in Deutschland Morgenluft witterten, war wohl mit ausschlaggebend für diesen Entschluss Finkensteins. Nur wenige, wie Albert Schweitzer, der weise Magier und Menschenfreund, und auch Iwan Goll, entschieden sich von Anfang an für Frankreich. Finkenstein wurde zunächst nach Breslau verschlagen, dann nach Leipzig, wo er seine spätere Frau kennenlernte, die wohl ebenso wie er im zahntechnischen Fach arbeitete. Anfangs der 20er Jahre verheiratete er sich und zog in meine Heimat Kassel, wo er ein eigenes zahntechnisches Laboratorium eröffnete. Im Anfang war seine Ehe glücklich, sie war mit zwei Söhnen gesegnet. Später trat eine Entfremdung zwischen den Gatten ein und Finkenstein geriet auf gelegentliche Abwege. Der dritte Sohn, der geboren wurde, war blind. Finkenstein erwachte wie aus einem furchtbaren Traum. Ich sah ihn regelmäßig, wenn ich von der Fremde bei den Eltern in Kassel wieder einkehrte. Bei einem Spaziergang in der Aue beklagte er aufs Bitterste seinen sträflichen Leichtsinn und maß sich die Schuld an der Erblindung des dritten Kindes zu. Aber noch immer war es bezaubernd für mich, in Finkensteins Heim zu kommen. Er war von hinreißender Gastlichkeit wie ein alter Tahitaner. Bei ihm war man immer willkommen. Und wie herrlich war seine große Sammlung expressionistischer Gemälde von Kokoschka, Schmidt-Rottluff und vielen anderen. Auch in den schönen Holzschnitten von Masserel oder in seiner Bibliothek stöberte ich gern herum. Als die Hitlerzeit heraufdämmerte, fand ich eine andere Frau an seiner Seite. Er war wohl geschieden, seine erste Frau war mit den drei Söhnen nach Schreiberhaut zurückgegangen. Wir sprachen viel von Auswandern. Aber Finkenstein war seltsam unentschlossen. Das Wort Frankreich fiel seltsamerweise gar nicht. Wir sprachen von Holland, von Nordamerika. Finkenstein glich jenem Emigranten, der in einem Reisebüro lange an einem Globus herumdreht und schließlich den Angestellten fragt, haben Sie nichts anderes? Gerade zur Zeit der Machtergreifung war ich wieder einmal bei Finkenstein und Frau Käthe. Ich lernte ein Ehepaar kennen, das sich von Finkensteins sprichwörtlicher Gastlichkeit profitierend bei ihm eingenistet hatte. Wir spielten die Platten aus der Dreigroschenoper. Meine Frau machte mir damals Vorwürfe wegen meines Leichtsinns. Ja, Finkenstein wurde wenige Tage später ins Konzentrationslager Breitenau geschleppt, weil er geflüchtete Kommunisten beherbergt hatte. Und ich konnte meinem Schöpfer danken, dass ich wieder heil über der Grenze war. Dennoch, man trennt sich nicht leicht von diesem kostbaren Besitz Heimat. Im Jahre 1934 war ich doch noch einmal in Kassel, lebte allerdings sehr zurückgezogen auf Wilhelmshöhe. Finkenstein kam mit Frau Käthe herauf. Ich versuchte, ihn über seine Konzentrationslagerzeit auszufragen, doch sein Mund blieb geschlossen. Er sagte nur, geschlagen haben sie mich nicht. Wieder sprach man von Auswandern, aber der arme Finkenstein wusste nicht, wohin. Er hatte ja 2 Frauen, 3 Kinder, musste helfen. Es gab unbezahlte Schulden. Noch immer war er so leichtsinnig, ab und zu ein schönes Bild, ein kostbares Buch zu kaufen oder irgendeinen armen Künstler einzuladen. Und so lief er, fast sehenden Auges, dem Verhängnis in die Arme. Im Jahre 1935 wurde Finkenstein neuerlich von der Gestapo verhaftet. Der Kulturbolschewist musste unschädlich gemacht werden. Und seine kostbaren Sammlungen konnte man natürlich am einfachsten stehlen, indem man im Zuge einer Haussuchung seine Kunstwerke, Holzschnitte und Bücher als staatsgefährlich beschlagnahmte. Im Jahre 1937 verurteilte man diesen unpolitischen Menschen, der allzu weltfremd war, um die ganze Bosheit der Nazis zu durchschauen, zu 7,5 Jahren Zuchthaus wegen Vorbereitung zum Hochverrat. Das Gleiche hatte man einst Dostojewski vorgeworfen. Im Zuchthaus Wilheiden durften die Gefangenen monatlich ein einziges Mal schreiben. Eine Stunde vor dem Abgang der Briefe wurde den Gefangenen Papier, Feder und Tinte in die Zelle gegeben. In einer Stunde musste der Gefangene niederschreiben, mit schlechter, ihm nicht genehmer, manchmal klecksender Feder, was er auf dem Herzen hatte. Am meisten vertrieb mich, schreibt er einmal, dass viele Reime, die ich zu eigenem Vergnügen mache, so schnell vergessen werde, wie ich sie finde, ohne sie notieren zu können. Wie dem armen Karl Staufer im Gefängnis zu Florenz oder im Irrenhaus von San Bonifacio strömten auch Kurt Finkenstein in seiner Zuchthauszelle die Reime zu. In ergreifenden Selbstanalysen zog er die Summe seines Lebens, wobei er sich in erster Linie an seine Söhne wandte. Er beklagte, dass ihn das Schicksal von seinen Kindern getrennt hatte, dass ihr Vater ein Fremder für sie blieb. Er stellte sich wohl vor, dass einer von seinen Söhnen von ihm sprechen könne, wie Paula Gauguin über seinen Vater. Paul Gauguin, cet étranger. Als sein einziges Verbrechen sah er sein Mitleid mit den Armen und Enterbten an. Die Einflüsse von Vaters und Mutters Seite wurden ihm in den einsamen Zuchthausnächten deutlich. Hartes, heroisches Germanentum und leidgeprüftes Judentum hinterließen ihm eine Erbschaft, die in seinem Leben zu Widersprüchen führen musste. Dass er zwischen 2 Frauen geraten, quälte ihn bitter. Und doch empfand er sein Irren und Geprüftwerden als allgemeines Menschenlos. Und so schenkte er als Gegenstück zu dem De Profundis, das auch dem Zuchthaus zu Reading heraus das englische Volk anklagte, der deutschen Literatur eine Ballade aus dem Zuchthause zu Wilheiden-Kassel. Die Ballade von den Widersprüchen meines Lebens. Viele Jahre habe ich euch nicht mehr gesehen, habe ich meiner Söhne Stimme nicht gehört. Böses Unheil ist in dieser Zeit geschehen. Manche Illusionen hat das Leben roh zerstört. Wo und wann darf ich euch wieder gegenüberstehen, euch zu sagen, welche Träume mich betört, warum solchen Weg mich mein Verhängnis zwang zu gehen und warum ich gegen viel und vieles mich empört. Nicht verschweigen will ich dann, was ich verschuldet, nicht beschönigen die Possen, die ich trieb, beichten, dass ich wohlverdiente Züchtigung erduldet neben manchem ungerechten Schicksalshieb. Bitter büßt ich, dass ich nicht zu deuten wusste, die Orakel, die mir Ahnung warnend schrieb. Doch das Bitterste, das ich verwinden musste, dass ich, euer Vater, euch ein Fremder blieb. Während ihr in langen Märschen, blutigen Gefechten, früh geprüft durch ferne fremde Lande zieht, lieg ich grübelnd wach in langen Kerkernächten, wenn aus Gram und Angst um euch der Schlaf mich flieht, halt ich Zwiesprach mit den dunklen Schicksalsmächten, deren unbarmherziger Spruch mein Los entschied, als ich in dem Labyrinth von Willkürrechten unversehens in ein lauernd Netz geriet. Habe ich in ungezügeltem Verlangen frech die Hand nach fremdem Hab und Gut gestreckt, hinterhältigen Vertrauensbruch begangen, mich durch Unzucht, Wucher und Betrug befleckt, hab ich schändliche Skandale angefangen, tückisch meines Nachbars Haus in Brand gesteckt? Wen bedroht ich, wem hab ich Verleumdung angehangen, wen verführt, wes Habsucht, Rachgier, Hass geweckt? Im Prozess der Hungernden gegen die Satten nahm ich allerdings allzeit bestimmt Partei. Welch Gestalt und Namen ihre Götzen hatten, Form und Farbe ihre Wimpel war mir einerlei. Dahingegen an den überflüssigen Debatten, wer bestimmt der klügste, schönste, beste sei, zwischen Christen, Türken, Mohren und Mulatten ging ich angewidert teilnahmslos vorbei. Die einander Narren und Verbrecher nannten, haben meist im Grund dasselbe Ziel gemeint. Aber weil sie sich im eigenen Wahn verrannten, schließlich selbst des Zwillingsbruders Recht verneint, als betrogene, enttäuschte Spekulanten wurden schließlich alle aller anderen Feind, balgten sich um Scherben wie um Diamanten, denn zu oft ist Tant und Talmi nur, was Gold uns scheint. Bin ja selbst oft ganz geblendet trügerischen Sternen, oft verführerischem Irrtum nachgerannt, suchte die Erfüllung und das Glück in fernen Wüsten, ehe ich sie in nahen Gärten fand. Wie viel taube Nüsse musste ich erst entkernen, ehe ich ihren lächelnden Betrug erkannt, wie viel Gallen bittere Lektionen lernen, ehe ich manches simpelste Gesetz verstand. Tausend Zweifel waren meines Geistes Ammen. Was ist gut? Wer weiß die Wahrheit? Wo ist Recht? Welches von den widersprechenden Programmen macht uns frei? Was ist nur Phrase? Was ist echt? Welch Geheimnis hält den Bau der Welt zusammen? Warum ist der eine Herr, sein Bruder Knecht? Muss, was dieser Erde jener laut verdammen? Schien, was ich begehrte, andern falsch und schlecht? Warum wird erfolgsberauschten Ehrgeizkranken ihr gefährlich Spiel um Macht und Ruhm erlaubt? Wird Bedrückern, die missachten alle Schranken, schließlich mit dem Lorbeerkranz gekrönt das Haupt? Lähmend haben solche bohrenden Gedanken mir Behagen und Gewissensruh geraubt, machten schließlich alle festen Gründe schwanken, an die ich als Kind vertrauensvoll geglaubt. Meine Mutter kam aus leidgeprüftem Stamme, meines Vaters Sippe lebte mit dem Schwert, so vermählt in meinem Blut sich Eis und Flamme, ward der Widerspruch als Erbteil mir beschert. Was viel andere unverdient geschenkt bekamen, blieb zeitlebens unverschuldet mir verwehrt. Sicherheit, die sie als selbstverständlich nahmen, war mir fremd. Mich hat der Unrast Glut verzehrt. Folgte allzu schnell verblühten, hell besonnten Sommertagen, Winternacht und Frostesgraus. War ich auf der Flucht nach freieren Horizonten, vieler Häuser Gast, doch nirgends ganz zu Haus. Mächtig zog die Sehnsucht nach dem Unbekannten mich aus sicherem Port aufs freie Meer hinaus, aber über den erreichten Fernen spannten unerreichbar sich die gleichen Himmel aus. Und dann konnte ich plötzlich überhaupt nicht weiter, weil ich hilflos wie ein Wild im Tellereisen hing, als ich ohne jedes Schuldbewusstsein heiter eines Tages über einen Kreuzweg ging, stand ich unversehens am Fuß der Galgenleiter, wo ich einen hässlichen Verweis empfing. Seither bin ich zwar um etliches gescheiter, doch der Nutzen dieser Weisheit ist gering. Zu gering bestimmt, verglichen mit dem Preise, den ich zahlen muss für diese Instruktion, Denn was hilft es mir, dass ich verspätet weise bin geworden durch solch teure Lektion? Dieser Zwischenfall hat meine Lebensweise jählings unterbrochen und seit Jahren schon. Hält mein Zug auf einem toten Nebengleise oder ist es etwa gar die Endstation? Alles geht vorbei, nichts kann bestehen und bleiben, wie sich einer auch um Stund und Dauer müht. Als verwittert Blatt sehe ich im Herbstwind treiben, was im Frühling schwellend knospenfrisch geblüht. Sein gespenstisch Flattern lehrt mich zu begreifen, und des Laubes Rascheln haucht das gleiche Lied. Leben ist nichts als dem Tod entgegenreifen. Drum nutzt klug die Gunst der Stunde, ehe sie flieht. An zu viel bin ich zu schnell vorbeigegangen, im Gewühl des Marktes hetzend und gehetzt. Stunde der Erfüllung stört schon neu Verlangen, Neugier auf das Nachher trübte mir das Jetzt. Doch nun sehne ich mich nach Worten, die verklangen, nach Geschenken, die ich zu gering geschätzt, Zärtlichkeiten, die ich unverdient empfangen, Liebe, die durch groben Undank ich verletzt. Heute wünsch ich, eh der Tod mich auf den Nachen, der zum Strand des dunkeln Schweigens steuert, lädt, nichts als ein paar Fehler wieder gut zu machen. Für den Schlimmsten ist es leider schon zu spät. Gönnt das Schicksal es mir noch, dass meinem schwachen Arm dies Werk vor Sonnenuntergang gerät, trenn trotz Abschiedsschwermut ich doch einst mit Lachen mich von euch, zwingt mich die düstre Majestät. Arm wie ich gekommen, will die Welt ich lassen, was mir blieb, missgönnt mir wohl kein Konkurrent. Mein Vermögen ist mit einem Griff zu fassen, braucht nicht Nachlassrichter oder Testament. Ein paar Feinde, die mich dumm und grundlos hassen, ein verwaister Mund, der trauernd meinen Namen nennt. Spurlos wird mein Angedenken schnell verblassen, durft ich doch nichts leisten, was man liebt und anerkennt. Zieht die Summe, halb ein Bürger, halb Zigeuner, trotz des kritisch kühlen Kopfes doch das Herz in Glut, nach Erkenntnis strebend, irrend wie kaum einer, zu oft wild und herrisch, selten mild und gut. Hoffend zweifelnd, bald bejahe, bald verneiner, Bastard aus bewährtem und verfemtem Blut, zwar kein Held, doch auch kein Heuchler und kein Kreiner, teils ein heidnischer Germane, teils ein Christ und teils ein Jud. Auf so schwankem Grunde muß mein Haus sich bauen, dunkler Pessimismus, helle Siegeszuversicht, schneidende Verachtung, kindliches Vertrauen brachte ich leider nie ins rechte Gleichgewicht. Schwankend sogar zwischen zwei geliebten Frauen, zwischen Leidenschaft und Treue, Spiel und Pflicht, ist mein Bild vielleicht verwirrend anzuschauen, und es ist doch nur ein strebend, irrend, leidend Menschenangesicht. Viele Jahre habt ihr es nicht mehr gesehen, habt ihr eures Vaters Stimme nicht gehört. Zu viel Unheil ist in dieser Zeit geschehen, beinahe alle Illusionen hat das Leben mir zerstört. Eine blieb mir, dass ihr dereinst mögt verstehen, welcher Traum von Glück für alle mich betört. Warum solchen Weg mich mein Gewissen zwang zu gehen? Und warum ich gegen viel und vieles leidenschaftlich mich empört. Edzard Schaper hat letzthin ein Buch erscheinen lassen, Der Mensch in der Zelle, Dichtung und Deutung des gefangenen Menschen. Hans Nüffeler sagt im kleinen Bund von diesem Buche, Edzard Schaper hat dieses schmale Buch mit dem Blick auf unsere Tage geschrieben, wo Hunderttausende geschunden und wie nie zuvor geistig vernichtet in Gefängnissen verderben. Schweigen aber umlagert die zahllosen Gefängnisse der Gegenwart. Schaper lässt allerlei berühmte Gefangene der Vergangenheit Revue passieren, schenkt aber den Gefangenen der Gegenwart nur wenig Raum. Für Diese Gefangenen wird eines Tages noch eine besondere Anthologie zusammengestellt werden müssen, und in dieser künftigen Anthologie darf der alte Mitarbeiter von Pfemforts Aktion, Kurt Finkenstein, sicher nicht fehlen. Aus den Briefen an Frau Käthe folgt hier ein Silvestergedicht, geschrieben in der letzten Nacht des Jahres 1938. Sonett für Käthe. Welch Sterbliche kann mir verbieten, dich zu lieben? Welcher eitle Mensch maßt sich so Gottes Schiedsamt an? Wie soll ich denn je vergessen, dass mein Leben erst begann, als er dich auf meinen Pfad in meinen Arm getrieben? Unverwischt und leuchtend blieb dein Name auf mein Herz geschrieben. Wie viel Ungemach in Strömen auch darüber ran, nur Gott selbst, der dich mir gütigst schenkte, kann mir durch seinen Boten Tod verbieten, dich zu lieben. Noch durch viele stahlbeschlagene Kerkertüren kann ich einen zarten Hauch von Heim und Heimat spüren, seh ich fern dein tröstend Bild durch einen schmalen Spalt. Aber der Gedanke, dich noch zu verlieren, lässt mein kreisend Blut auf seiner Bahn zu Eis gefrieren, macht das heiße Herz in meinen Rippen grabeskalt. Am 12. Februar 1939 schreibt der Gefangene an Frau Käthe. Der Personenkreis, mit dem Häftlinge im Rahmen der allgemeinen Bestimmungen brieflich verkehren dürfen, ist keineswegs auf die Verwandtschaft beschränkt. Das würde ja eine durchaus unbillige und ungerechtfertigte Verschärfung für alle die bedeuten, die keine Angehörigen haben. In welche Beziehungen nach Ablauf der Haftdauer die Partner eines Briefwechsels treten, kann in keinem Falle zu den Sorgen der Vollzugsbehörde gehören. Dass meine allererste Sorge nach einer, allerdings sehr zweifelhaften Entlassung darin bestehen wird, diese Dinge zu regeln, und zwar an der Stelle, die dafür zuständig ist, ist doch selbstverständlich. Die Gestapo weiß ja ganz genau, dass in unserem Fall keinerlei gesetzliche Notwendigkeit vorliegt, sich einer Verbindung zu widersetzen, der nichts weiter fehlt als die amtliche Bestätigung. Schließlich warst du vor Gott und den Menschen 5 Jahre meine Frau. Und wenn das Eheleben von Leuten, die sich über uns je aufgeregt haben, nur halb so gut und glücklich war wie das unsere, können sie dessen sehr froh sein. Indem ich in den wenigen erhaltenen Zeugnissen dieses Menschenlebens blättere, überwältigt mich immer wieder das bittere Gefühl, dass ich nicht helfen konnte. Selbst degradiert zum Strandgut des Lebens, ewig auf der Flucht von Deutschland nach Holland, von Holland nach Paris, von Paris nach Lyon, von Lyon in die Schweiz, konnte ich nicht einmal Mutter und Bruder aus den Netzen der Mörder befreien. Wie weh tut es, dass man kein Geld hatte, um Menschen wie Finkenstein und Frau Käthe aus der Hölle herauszuholen. Nun ist nichts geblieben von diesem Leben eines Kämpfers und Dichters als diese paar Gedichte. Lassen wir es uns nicht verdrießen, noch einmal einzutauchen in den Strom dieser schlichten und doch so ergreifenden Verse. Mein Gefängnis. Moderdunst umfängt uns immer muffig dumpf. Rast wie Frontag schleppt sich gleich beklemmend schwer. Selbst der Widerwille wird allmählich stumpf und man vegetiert nur noch, man lebt nicht mehr. Selbst die Junisonne wärmt uns kaum, streift sie flüchtig uns Gesicht und Hand. Immer ist es kalt in unserem kahlen Raum, unerträglich wird das nackte Weiß der Wand. Saugend hing zuerst der Blick am Wolkenflug, aber selbst die Sehnsucht stirbt hier und vereist, bis dann unversehens ein Wandervogelzug unsere Herzen mit sich in die Ferne reißt. Gnadenlos erwürgt der dünne Uhrenschlag eine Stunde nach der anderen ungelebt. Dennoch zählst du ungeduldig Tag um Tag, der dich eine Spanne aus dem Dunkel hebt. Manchmal zwitschert Schwalbenschwanz ums Fenstergitter, stört uns eine Hummel summendes Gebrumm oder droht uns Poltern, Donner und Gewitter. Andere Stimmen der Natur sind uns hier stumm. Denn am Außentor verebbt der Lärm der Welt und man lebt hier so, als wäre man schon tot. Nur wenn schroff die Pausenglocke pünktlich schellt, freut man sich auf Ruhe, Suppe, ein Stück Brot. Zum Todestag, 17.3. meines gefallenen Sohnes. Kehrst du wirklich nie und nimmermehr zurück, mein Kind? Warum? Lebst du wirklich schon nicht mehr? Du lebtest doch so gerne. Ach, du schweigst. Und über deinem Grabe wachen stumm nur ein fremder Mond und teilnahmslose fremde Sterne. Darf ich dich denn wirklich niemals wiedersehen, mein lieber Sohn? Welt und Leben waren dir Erfüllung ja noch schuldig. Stand's doch kaum erst an der Schwelle, aber schon schlossen sich dir alle Pforten, doch du schweigst geduldig. Und so schweigt mit dir die unabsehbare lange Front eines riesengroßen, namenlosen Totenheeres, die sich weitet bis zum allerfernsten Horizont, von der Murmanküste bis zum Rand des Schwarzen Meeres. Nur des leisen Steppenwindes höhnisch dünnes Pfeifen singt euch ewig einen monotonen Grabgesang. Hörst du sein Geflüster? Kannst sein schaurig Lied begreifen? Es berichtet von Zerstörung, Leidensweg und Opfergang. Schlaf, mein Sohn, bei so viel anderen früh verscharrten Söhnen. Eure schmucklos nackten Birkenkränze mahnen stumm, aber unzählbare, wunde Elternherzen stöhnen. Kommt ihr wirklich alle niemals wieder? Ach, warum? Zum Gedicht, zum Todestag meines gefallenen Sohnes, auf die Innenseite eines aufgetrennten Briefumschlages geschrieben, die traurige Nachschrift: Und jetzt sind es zwei geworden. Auch der zweite Sohn Finkensteins starb also für das Land, das sein Vater in der Jugend verteidigt hatte und das ihn zum Dank, weil er das Unheil eines Zweiten Weltkrieges gern vermieden gesehen hätte, ins Zuchthaus schickte. Soweit mir bekannt ist auch der dritte Sohn Finkensteins ein Opfer der Nazischergen geworden. Das Gesetz zur Vernichtung lebensunwerten Lebens gab den Ärzten des Dritten Reichs die Möglichkeit, Kranke, Blinde und Krüppel zu liquidieren. 1944 ging die Zuchthauszeit, die Zeit der furchtbaren 7,5 Jahre, zu Ende. Winkte nun dem Gefangenen die Freiheit? Er muss wohl selbst von trüber Vorahnung seines nahen Endes erfüllt gewesen sein, denn sein letzter Gruß aus dem Zuchthaus, auf die Rückseite eines Briefumschlages des Sohnes geschrieben, ist ein Abschiedsgedicht. Frau Käthe, selbst in ein Lager verschleppt, sollte ihren Kurt nie wiedersehen. Was aus Finkensteins erster Frau, der Mutter der drei Söhne geworden ist, weiß ich nicht. Ihr furchtbares Schicksal lässt sich ahnen. Vom Zuchthaus Wilheiden ist Kurt Finkenstein in die Gaskammern von Auschwitz geschafft worden, wo die Gangsterbande, welche mit dem Mord von 20 Millionen Europäern ihr armseliges Leben um einige Wochen zu verlängern hoffte, auch ihm das Lebenslicht ausblies. In Auschwitz, wo mein Bruder Hans den Tod fand, ist auch Kurt Finkenstein umgelegt worden. Welch furchtbarer Witz, dies Auschwitz. Von der tapferen, lächelnden Todesverachtung des Sokrates scheinen die letzten Verse Kurt Finkensteins durchglüht, in denen jenes Tanzmotiv der Monastierer Gedichte einen ergreifenden späten Nachklang findet. Trinkspruch und Abschied. Füllt mir noch einmal die Schale, gestrichen bis an den Rand, stoßt an und trinkt aus, dann werft die Pokale zerschmetternd geleert an die Wand. Glück, das die Götter gewährten, wird oft zu spät erst erkannt. Ihr wart es, geliebte Söhne, Gefährten, drum gebt mir noch einmal die Hand. Entlockt Saxophon und Fiedel noch einen, den letzten Tanz, sind aus und zu Ende Umtrunk und Lidl, dann geh ich, vergesst mich nicht ganz. So reiche ich dir im Geiste nach deinem Wunsch, wie einst in Monastier, noch einmal die Hand, Freund Finkenstein. Sei unbesorgt, wir vergessen dich nicht ganz.